auch ich fange mit dem Fallstricken an. Ist vielleicht auch logisch, da ich ja aus der Antidiskriminierungsberatung komme. Und an uns wenden sich natürlich dann auch Menschen, die Diskriminierung und Benachteiligung erfahren. Eben im Hinblick auf Elternschaft, aber ich möchte den Schwerpunkt eben auch das Thema Ableism setzen. Und das finde ich auch das Reizvolle an Queerfeminismus, dass einfach unterschiedliche Diskriminierungskategorien in den Blick genommen werden. Und hier wäre es jetzt für mich eben Sexismus und Ableism. Und da gibt es bei dem Thema Leben mit und ohne Kinder auch unterschiedliche Dimensionen. Zum einen Eltern, die ein behindertes Kind haben, aber auch behinderte Eltern, also Eltern mit Behinderung. Und noch das Thema Pränataldiagnostik. Und ich möchte diese drei Dimensionen anhand von Beispielen verdeutlichen. Es wandte sich ein Mütterpaar an uns, an die Beratung, dass sie keinen Kita-Platz bekamen vor ihrem Pflegesohn mit Behinderung. In Tübingen, kann ich hier auch sagen, weil es gibt hier gerade einen riesen Fachkräftemangel. Da nicken jetzt einige hier, die das kennen. Und zusätzlich aber, wenn eben noch das Kind eine Behinderung hat, es fehlen oft auch die Inklusionskräfte, die das Kind eben begleiten. Ich denke, die Menschen, die hier sind und ihre Kinder in der Kita haben, müssen damit kämpfen, mit diesen verkürzten Öffnungszeiten. Bei diesem Mütterpaar war es dann aber so, dass sie überhaupt keinen Kita-Platz mehr bekamen für das Kind. Und das Ende vom Lied war, dass eine der Mütter musste ihren Job aufgeben, um eben die Betreuung von ihrem Kind zu gewährleisten. Anderes Beispiel eben, was heißt es, wenn Eltern, die behindert sind, ein Kind bekommen. Und da kam auch eine alleinerziehende Mutter zu mir. Sie war gehörlos und hatte Lerneinschränkungen. Sie war sofort unter dem Schirm vom Jugendamt. Und es wurde dann entschieden, dass sie, man hat ihr das einfach nicht zugetraut, dass sie selbstständig dieses Kind erziehen kann. Das war ihr auch klar, dass sie Unterstützung braucht und Assistenz da dabei. Aber das Jugendamt hat dann entschieden, sie soll in Mutter-Kind-Heim kommen. Und in diesem Mutter-Kind-Heim wurde dann ihr vorgeworfen, sie sei verstockt und würde nicht mitarbeiten. Jetzt kommt der schlechte Witz da dabei, es konnte dort niemand gebärden. Das heißt, es fehlte die Kommunikation. Ihre Mutter hat sie dann geschafft, dass sie rauskam aus diesem Mutter-Kind-Heim und in eine andere Stadt. Auch da war sie dann relativ schnell auf einem Radar wieder vom Jugendamt. Und da fand sich dann glücklicherweise eine Sozialpädagogin, die auch gebärden konnte, die dann ehrenamtlich gesagt hat, sie übernimmt die Assistenz und Betreuung von ihr als Mutter mit Behinderung und dem Kind. Das war aber dem Jugendamt wieder zu wenig. Da gab es dann auch Streit zwischen Kostenträgern. Das kommt dann immer dazu bei Behinderung, wenn man so abhängig ist von öffentlichen Geldern. Und das Ende vom Lied war dann da. Das Kind, sie war da, die Tochter war da vielleicht so 1,5, 2 Jahre alt, wurde ihr weggenommen. War so eine akute Kindeswohlgefährdung, stand plötzlich im Raum, völlig unverständlich. Ich habe es ja auch zusammen mit ihrer Tochter erlebt, fand ja das toll gemacht. Und dieses Kind kam dann innerhalb von 2 Monaten zu 3 unterschiedlichen Pflegefamilien. Da hat dann selbst der Richter gesagt, jetzt reicht's. Und das Kind kam wieder zurück zu ihr. Und jetzt wurde glücklicherweise eine Familienhilfe gefunden, die auch gebärden kann. Aber das zeigt, dass oft auch staatliche Stellen, die dafür zuständig sind, oft ihre ganz eigene Bilder und Vorurteile haben zu Menschen mit Behinderung. Und dass es da oftmals nicht darum geht, was möchte die Person und was sind ihre Bedarfe, weil die wissen am besten, was für sie gut ist und was sie brauchen an Unterstützung. Und deshalb gibt es auch in der Behindertenbewegung eben den Slogan, nicht über uns, nur mit uns. Aber leider wird das nicht immer eingehalten. Ein anderes Beispiel, das ich noch bringen möchte. Bei einer Podiumsdiskussion hat meine schwangere Podiumsteilnehmerin gesagt, mit Spastik, sie hoffe, dass ihr Kind auch mit einer Spastik auf die Welt kommen wird. Weil das Kind würde sie dann viel besser verstehen, sie hätten die gleiche Lebenserfahrung. weiß nicht, ob es hier auch ein Raunen durchs Publikum geht, aber auf jeden Fall dort ging dann ein Raunen durchs Publikum. Wie kann man sich freiwillig ein behindertes Kind wünschen? Und das zeigt aber auch, dass Behinderung nicht als ein Zustand gesehen wird, sondern als ein Schicksal, das eigentlich vermieden werden soll. Und es fängt schon von der Geburt, vor der Geburt an, dass gerade wenn eine vorgeburtliche Behinderung festgestellt wird, dass diese Kinder viel häufiger abgetrieben werden. Und es zeigt dann eben auch die ableistischen Strukturen, die schon vor der Geburt beginnen. Aber ich möchte jetzt auch so ein bisschen zur Utopie kommen. Und da müsste, glaube ich, grundsätzlich unabhängig leben mit und ohne Kind eine Abkehr stattfinden von so ableistischen Annahmen, Vorurteilen und Strukturen. Und Ableismus zeigt sich eben nicht nur in Treppen ohne Rampe oder fehlende Lifte oder fehlende Gebärdendolmetschung, auch hier bei Veranstaltungen oder fehlende leichte Sprache, sondern eben auch in der Abhängigkeit zu staatlichen Stellen und, da müssen sich alle hier, denke ich, reflektieren, zu den eigenen Bildern, Vorstellungen, Vorurteilen, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Aber es gibt auch eine starke Behindertenbewegung und Aktivistinnen in diesem Bereich. Und es gibt auch die UN-Behindertenrechtskonventionen. Und die wurde, ich sage es in Anführungsstrichen, maßgeblich auch von Betroffenen mitgestalten und geschrieben. Und da steht dann im Artikel 23, dass sich die Vertragsstaaten, und dazu gehört auch Deutschland, dazu verpflichten, wirksame und geeignete Maßnahmen zu treffen, um Diskriminierung aufgrund einer Behinderung in Frage der Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaft zu beseitigen. Und eben Menschen mit Behinderung sollen nach diesen Konventionen die gleichen Rechte bekommen als alle, wie alle anderen Menschen auch. Und in meiner Utopievorstellung ist eben nicht nur der Abkehr von Ableism, sondern ich denke, um es möglich zu machen, dass auch Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt Elternschaft leben können, wäre es auch nötig, dass man von den heteronormativen Vorstellungen abweicht und neue Formen findet. Da gibt es zwar schon Ansätze für Eltern mit Kindern mit Behinderung, zum Beispiel die assistierte Elternschaft oder die begleitete Elternschaft, aber auch da schwirrt die Abhängigkeit von Organisationen, bieten sich so etwas an. Also es wäre zum Beispiel eine Idee, die es jetzt mal gab, hier auch in Baden-Württemberg, dass Pflegefamilien eben nicht nur das Kind aufnehmen, sondern die ganze Familie. Oder es gibt auch die assistierte Elternschaft, wo dann die Eltern selber entscheiden, wo brauchen sie Unterstützung, Assistenz und das dann mitfinanziert wird. Aber was ich auch viel spannender daran finde, es gibt ja gerade auch in Tübingen viele Wohnprojekte, ob man nicht solidarisch Elternschaft sein kann, unabhängig davon, ob es ein eigenes Kind ist oder nicht, sondern es geht ja oft bei einem Kinderwunsch vielleicht auch nur darum, ich möchte mein Leben auch mit Kindern verbringen. Ich möchte auch Verantwortung übernehmen. Ich möchte sehen, wie ein Kind groß wird, erwachsen wird und ob es da nicht neue Wohnformen und Möglichkeiten gibt. Aber dazu brauchen natürlich auch die Wohnprojekte die Offenheit, sich darüber Gedanken zu machen, wie vielleicht eben diese Kleinfamilie aufgelöst werden kann und wie vielleicht auch, ich sag's mal, Kinder geteilt werden können miteinander. Und ich hoffe, jetzt gibt es zum Beispiel ein Wohnprojekt in Tübingen, wo neu aufgemacht wird, dass es da vielleicht auch so Möglichkeiten gibt, dass es eben auch für Menschen mit und ohne Behinderung ein Wohn- und Lebensraum werden kann, mit oder ohne Kind. Dankeschön.